Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm Heinz-Hermann Thiele. Wer ist der Mann, der eine Hauptrolle spielt in diesem Wirtschaftskrimi, zu dem die Rettung des Lufthansa-Konzerns geworden ist? Gefragt nach seinen Motiven als Unternehmenslenker und als Hauptaktionär beim Konzern Knorr-Bremse hat er sich so beschrieben.
Es war wirklich mein fester Wille, etwas ganz Großes zu bewerkstelligen. Am Beispiel der Knorr-Bremse. Es ging mir gar nicht ums Geld. Es geht mir heute nicht ums Geld, sondern es ging mir um den Erfolg.
Gleich mehr im Programm zu Heinz-Hermann Thiele, dem Großinvestor, der es in der Hand haben könnte, die Lufthansa-Rettung scheitern zu lassen. Aber will der Milliardär überhaupt sein Geld in die Lufthansa stecken oder sind die Motive ganz andere? Gleich mehr dazu. Zum Start der Sendung aber gibt es einen anderen Namen, Markus Braun, der Gründer von Wirecard, der Mann, der den Online-Bezahldienst groß machte und dann vielleicht zu einem der größten Probleme wurde oder auch, neueste Lesart, zum Betrugsopfer. Inmitten eines Bilanzskandals hat der Wirecard-Chef nun seinen Posten geräumt und einen DAX-Konzern tief in der Krise zurückgelassen. Stefan Liener berichtet.
Anlegerschützer hatten es schon seit einiger Zeit gefordert. Jetzt hat Markus Braun die Konsequenzen aus dem milliardenschweren Bilanzskandal gezogen. Wirecard teilte mit, der Vorstandsvorsitzende Braun trete mit sofortiger Wirkung zurück. Bis zuletzt hatte der langjährige Chef an seinem Posten festgehalten und immer wieder erklären lassen, in seinem Unternehmen sei immer alles mit rechten Dingen zugegangen. Diese Position war aber spätestens seit dem Donnerstag kaum mehr zu halten gewesen. Da hatten die Wirtschaftsprüfer von EY erklärt, sie hätten dem Jahresbericht für 2019 ihr Testat verweigert. Der Grund? Für angeblich auf Treuhandkonten liegende 1,9 Milliarden Euro gebe es keine belastbaren Belege. Noch in der Nacht erklärte Markus Braun in einer Videobotschaft:
Laut EY gibt es Hinweise darauf, dass den Wirtschaftsprüfern von einem Treuhänder oder aus dem Bereich dieser Banken zu betrügerischen Zwecken falsche Saldenbestätigungen vorgelegt wurden. Der Treuhänder, der seit 2019 mandatiert ist, steht in ständigem Kontakt mit den Banken und der Wirecard AG. Es ist derzeit unklar, warum die beiden Banken dem Wirtschaftsprüfer gegenüber erklärt haben, dass die Bestätigungen gefälscht sind.
Inzwischen deutet einiges darauf hin, dass die besagten 1,9 Milliarden Euro und damit ein erheblicher Teil der Wirecard-Bilanzsumme möglicherweise gar nicht existieren. Denn die beiden betroffenen philippinischen Banken erklärten, sie unterhielten gar keine Geschäftsbeziehungen zu Wirecard, das Unternehmen aus Aschheim bei München sei auch kein Kunde bei ihnen. Papiere, die ein angebliches Konto vor Ort belegen sollten, seien gefälscht. Damit steht der Verdacht im Raum, das Hightech-Unternehmen aus Bayern könnte im großen Stil Kriminellen aufgesessen sein. Ein Verdacht, den auch der Wirecard-Chef geäußert hatte.
Es kann derzeit nicht ausgeschlossen werden, dass die Wirecard AG in einem Betrugsfall erheblichen Ausmaßes zum Geschädigten geworden ist.
Unklar ist allerdings, wie es dazu kommen konnte, dass riesige Summen unkontrolliert verbucht werden konnten, ohne dass es eine ausreichende Kontrolle gab. Anlegerschützer vermuten chaotische Strukturen in der Wirecard-Zentrale vor den Toren Münchens. Sie fordern schon seit einiger Zeit eine seriösere Firmenkultur und einen Wechsel an der Spitze. Es könne nicht sein, dass ein DAX-Unternehmen wie ein kleines Start-up gemanagt werde, kritisierte zum Beispiel die Münchner Anwältin Daniela Bergdold von der Aktionärsvereinigung DSW.
Wirecard ist ja ein Unternehmen, das sehr schnell sehr groß geworden ist. Und intern sind die Strukturen wohl nicht richtig mitgewachsen. Man sieht es, die Compliance ist nicht richtig, die Kapitalmarktinformationen laufen nicht gut, das sieht man schon an der Pressestelle. Und man hat einfach die Öffentlichkeit und die Anleger nicht darüber informiert, dass man zum Teil gar nicht weiß, mit wem man Geschäfte macht.
Ob die umstrittenen Wirecard-Milliarden je existierten, warum sie auf möglicherweise gefälschten Kontobelegen auftauchten, warum dies niemandem Unternehmen auffiel und wer hinter dem Bilanzskandal steckt. Für die Behörden dürfte es nicht einfach sein, diese Fragen aufzuklären. Helfen soll ihnen nun der Amerikaner James Fries, den der Aufsichtsrat in einer Hauruck-Aktion zum neuen Vorstandsvorsitzenden von Wirecard machte.
Stefan Lina war das. Mitgehört hat der Experte für gute Unternehmensführung Christian Strenger, Professor an der Handelshochschule Leipzig. Hallo.
Guten Abend.
Professor Strenger, viele Fragen in diesem Beitrag. Ist Wirecard Täter oder Opfer? Und auch, warum fiel das niemanden auf? Das Letztere, warum fiel das niemanden auf? Das möchte ich Sie fragen.
Das ist das große Rätsel in dieser mehr als traurigen Geschichte. Wer ist da wirklich zu finden, der dort das alles möglich gemacht hat? Natürlich fängt es beim Vorstand an, dann kommt der Aufsichtsrat, der viel zu lange dort wohl freundlich zugesehen hat und sich hat blenden lassen von diesen ständigen enormen Wachstumsraten in einem sehr interessanten Geschäft. Dann als nächstes natürlich auch und ganz besonders, meine ich, aus Sicht von Investoren, die nun traurig sind, dass eine Einzelanlage sie so enttäuscht. Der Wirtschaftsprüfer Ernst & Young hat mehrere Jahre das Unternehmen geprüft. Denen ist anscheinend nichts Besonderes aufgefallen und sie haben sich auch immer wieder durch nicht intensives Nachfragen ausgezeichnet, wie es zu vermuten ist.
Um da kurz einzuhaken, das ist ja wirklich schon enorm, 1,6 Milliarden Euro, von denen man nicht weiß, ob es sie jemals gab oder wo sie sein könnten. Ja. Da hätte man schon gesagt, das gehört zum Standardgeschäft eines Wirtschaftsprüfers, so etwas zu wissen.
Ja, und es waren sogar 1,9 Milliarden, vielleicht noch sehr viel mehr. Und dass die bei zwei philippinischen Banken waren, hätte natürlich zu intensiven Nachfragen führen müssen. Gute Wirtschaftsprüfer fahren da auch hin und sehen sich das vor Ort an. Ja, auch das hat anscheinend nicht stattgefunden. Insofern erstmal ist Ernst & Young EY dort auch gefordert, das zu erklären, voll transparent zu machen, waren die Prüfungshandlungen wirklich ausreichend. Dann das BaFin, ja, dass die Wirecard Bank, über die das meiste Geschäft ja gelaufen ist, nun selber auch zu überwachen hat. Auch da, meine ich, muss gezeigt werden, dass die vielen Indizien, die es seit Frühjahr letzten Jahres, nicht erst diesen Jahres gibt, dass man denen auch wirklich intensiv nachgegangen ist. Mhm. Und eine weitere Enttäuschung ist natürlich, dass Wirecard so lange im Prime Standard und unter den DAX 30 Unternehmen figurieren konnte. Denn der Jahresabschluss soll innerhalb von 90 Tagen nach Geschäftsschluss, das heißt zum 31. März, vorliegen. Da kann man vielleicht noch sagen, na, wegen Corona geben wir ihnen noch 30 Tage. Aber wer dann nicht abliefert, ja, der kann eigentlich nicht mehr in einem Qualitätsindex wie dem DAX 30 verbleiben.
Eine Anfrage nach einem Interview hat die Deutsche Börse AG abgelehnt. Zu Wirecard könne man nicht sagen, mit Blick auf laufende Verfahren. Hätte denn die Deutsche Börse AG Möglichkeiten gehabt, die Mitgliedschaft im DAX zu ahnden, auszusetzen oder stärker auf Compliance, auf gute Unternehmensführung zu pochen?
Was die geltenden Regularien angeht, anscheinend nicht. Aber das ist ja auch das Thema Lessons learned. Was müssen wir besser machen? Und das sollte doch aus meiner Perspektive deutlich überarbeitet werden, wer in einem Qualitätsstandard ist, wie dem Prime Standard und dann obendrein noch in einem Superindex wie dem DAX 30 und der kann keine Zahlen liefern, der gehört dort nicht hinein. Und ich glaube, da sind die entsprechenden Stellen aufgefordert, etwas zu ändern.
Was für einen Schaden ist jetzt überdies entstanden? Materielle Schäden natürlich. Wie steht es um immaterielle Schäden? Es wird den Anlegern in Deutschland ja gerne vorgeworfen, sie seien Aktienmuffel. Sehr anregend ist das Geschehen um Wirecard ja nun nicht.
Das ist genau das Problem der nächsten Zeit, dass man ganz klar auch machen muss, dass solche Dinge sich nicht wiederholen können. Deswegen auch diese Forderung, dass eine solche Indexzugehörigkeit eben viel schärfer auch verfolgt wird. Der Schaden ist durchaus da. Wir haben zu wenig deutsche Aktionäre. Hm. Und es ist natürlich auch ein klarer Hinweis, spekulieren mit einer Aktie oder nur mit zweien oder dreien ist nicht das Ideale. Gerade wenn man nicht genügend Zeit oder auch Kenntnis hat, sollte man sich nicht auf singuläre Gelegenheiten stürzen.
Christian Strenger war das. Vielen Dank, Professor an der Handelshochschule Leipzig und Experte für gute Unternehmensführung. Guten Abend wünsche ich Ihnen.
Guten Abend, Frau Becker.
EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen hat zur Bewältigung der Wirtschaftskrise infolge der Corona-Krise ein kreditfinanziertes 750-Milliarden-Programm vorgeschlagen, über das die Staats- und Regierungschefs in Europa heute erstmals berieten, per Videokonferenz und noch ohne greifbares Ergebnis, Bundeskanzlerin Angela Merkel im Anschluss.
Heute war im Grunde ein erster Austausch aller. Die Brücken, die wir noch zu bauen haben, sind groß. Das ist ohne Frage richtig. Aber es war eine Diskussion in einer sehr konstruktiven Atmosphäre.
Der nächste Einigungsversuch wird voraussichtlich im Juni unter deutscher EU-Ratspräsidentschaft stattfinden. Wesentlich weiter ist das deutsche Corona-Konjunkturpaket. 57 Einzelmaßnahmen, mit denen mindestens 130 Milliarden Euro in Gang gesetzt werden sollten. Das war heute im Bundestag. Johannes Kuhn berichtet.
Dass ein Konjunkturimpuls notwendig ist, darüber sind sich alle Parteien einig. Doch ob die Maßnahmen der Bundesregierung einen solchen Impuls geben, darüber gehen die Meinungen naturgemäß auseinander. Zum Beispiel die Mehrwertsteuersenkung um 2 bzw. 3% im zweiten Halbjahr.
Es ist sehr bewusst eine Maßnahme, die schnell kommt. Und es ist sehr bewusst eine Maßnahme, die groß ist, weil wir nicht mit 1% Mehrwertsteuersenkung gearbeitet haben. Und es ist bewusst eine Maßnahme, die befristet ist.
So Finanzminister Olaf Scholz. Der FDP-Finanzpolitiker Christian Dürr dagegen übt heftige Kritik. Der organisatorische Aufwand dieser zeitlich begrenzten Maßnahme belaste viele Unternehmen.
Es ist zunächst eine Belastung des deutschen Mittelstandes, diese Mehrwertsteuersenkung, meine Damen und Herren. Und Sie werden doch auch die Briefe der Mittelständler bekommen, die sich zurzeit beschweren. Die sagen, diese Umsetzung zum 1. Juli wird gar nicht rechtssicher funktionieren.
Bis Ende Juni muss der Bundestag eine ganze Reihe von Maßnahmen beschließen. Teilweise sind die Maßnahmen im Bundesrat zustimmungspflichtig. Neben der Senkung der Mehrwertsteuer gehört zum Paket auch der einmalige Kinderbonus in Höhe von 300 Euro. Dessen tatsächliche Wirkung aber ab einem Jahreseinkommen von 68.000 Euro wegen Verrechnung mit dem Kinderfreibetrag abschmilzt. Unternehmen erhalten erweiterte Abschreibungsmöglichkeiten für Neuanschaffungen und größere Möglichkeiten zum Verlustrücktrag. Zudem sollen bis zu 25 weitere Milliarden Euro an Überbrückungshilfen zur Verfügung gestellt werden. Der Bund rücke von der schwarzen Null ab, weil dies für die Ankurbelung der Konjunktur notwendig sei, so die Unionsfraktion. Doch die kommenden Verteilungskämpfe in den anstehenden Jahren der Konsolidierung deuten sich bereits an. Der CDU-Haushaltsexperte Eckhard Rehberg:
Wie in diesem Krisenjahr kann es so nicht weitergehen. Und deswegen, glaube ich, auch ganz einfach, müssen auch Länder ihre Verantwortung übernehmen.
Ganz andere Vermutungen hat dagegen die Linke. Nach der nächsten Bundestagswahl 2021 drohten Kürzungen zugunsten des Schuldenabbaus, mutmaßt der Finanzpolitiker Fabio De Masi.
Sie müssen daher beantworten, wer nach der Wahl den Abwasch macht. Sind es wieder die Leute, die jetzt den Laden am Laufen halten? Meine Fraktion meint, nach der Pandemie muss es eine Vermögensabgabe für Milliardäre geben. Es ist Zeit, dass sich die Quants und Klattens fragen, nicht was dieses Land für sie tun kann, sondern was sie für dieses Land tun können.
Noch nicht im Abstimmungspaket Ende Juni enthalten sind die Mittel für Zukunftsinvestitionen in Felder wie die digitale Infrastruktur oder die geplante Senkung der erneuerbaren Energiezulage. Gerade hier bescheinigt der Grünen-Fraktionsvorsitzende Anton Hofreiter der Bundesregierung Mutlosigkeit.
Es gibt einen roten Faden, dass bei allen Maßnahmen sie nicht ausreichend entschlossen in die Zukunft investieren. Man ist froh inzwischen, wenn sie nicht einen größeren Schaden im Bereich der Energiewende anrichten.
Das Steuerpaket und der Nachtragshaushalt mit seiner Rekordverschuldung von 218 Milliarden Euro sollen am 29. Juni in einer Sondersitzung des Bundestages verabschiedet werden.
Johannes Kuhn war das. Karstadt Kaufhof, Deutschlands letzter großer Warenhauskonzern, will 62 Filialen in 47 Städten schließen. Für die Beschäftigten eine Hiobsbotschaft und auch für die Kommunen ist das ein tiefer Einschnitt. Ludger Fortmann berichtet.
Viele Häuser von Galeria Karstadt Kaufhof waren heute spätestens ab Mittag geschlossen. Wegen einer Betriebsversammlung steht zum Beispiel in Essen noch immer in großen Buchstaben auf einem Plakat am Schaufenster. Und wie es aussieht, könnten die Kunden hier bald nur noch vor verschlossenen Türen stehen. Das haben die Verhandlungen zwischen der Unternehmensführung, dem Gesamtbetriebsrat und der Gewerkschaft Verdi ergeben. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sind geschockt. Auch die Betriebsrätin der Filiale in der Nachbarstadt Gelsenkirchen, Anja Sabrowski.
Da habe ich wirklich gedacht, dass das nicht wahr sein kann. Und in Essen steht ja nun mal auch unsere Hauptverwaltung, wo ich denke, es muss auch ein Prestige sein, wenigstens eins der Häuser zu erhalten.
Ihre Filiale in Gelsenkirchen ist zwar gerettet, eine gute Nachricht für die 47 Beschäftigten, aber freuen kann sie sich nicht darüber, muss immer wieder das Interview abbrechen, weil ihr die Tränen ins Gesicht laufen. In Berlin sollen 6 von 11 Häusern dicht machen. In Hamburg sind es 4, in München 3. Außerdem Filialen in Hannover, Braunschweig, Chemnitz, Nürnberg, Bremen und Dessau. Nur langsam kommen die Informationen heraus, welche Häuser betroffen sind. Die Liste ist lang. Fest steht nur, dass es rund 6.000 Arbeitnehmer sind, die nun ihre Arbeit verlieren werden. Für ein halbes Jahr können sie in einer Transfergesellschaft unterkommen. Für das Unternehmen war der Schritt ohne Alternative, sagt der Generalbevollmächtigte von Galeria Karstadt Kaufhof, Arndt Geiwitz. Gerade angesichts der Auswirkungen der Corona-Krise gäbe es keine wirtschaftliche Fortführungsperspektive mehr. Diese Filialen gefährden nach seinen Worten den Gesamtbestand des Unternehmens. Und letztlich gehe es darum, das Warenhaus und damit viele tausend Arbeitsplätze zu sichern. Die Gewerkschaft Verdi bedauert den Arbeitsplatzverlust, will aber um die Arbeitsplätze weiter kämpfen, sagt deren Verhandlungsführer Orhan Ackmann.
Die Zahl 62 ist meines Erachtens nicht in den Stein gemeißelt, sondern es wird sich hier in Bewegung tun. Und deswegen erwarten wir, dass zum Beispiel die Vermieter ihren Beitrag leisten.
Er sieht trotz des hohen Arbeitsplatzverlustes auch eine positive Nachricht. Es sei gelungen, viele Filialen zu retten. Schließlich habe die Unternehmensführung von Galeria Karstadt Kaufhof ursprünglich 80 der bundesweit 172 Filialen schließen wollen. Die Reaktionen der Betriebsräte: Schock, Trauer, Wut. Zum Beispiel beim Dortmunder Betriebsrat Gerhard Löbke.
Es ist fassungslos natürlich. Ja, keine Frage. 20, 30, 40 Jahre im Unternehmen und jetzt soll es geschlossen werden, weil es nicht rentabel ist oder vielleicht, weil ein Vermieter nicht nachgibt. Mit den Ängsten der Mitarbeiter wird jetzt gepokert, damit der Vermieter einen Preisnachlass macht in der Miete. Unvorstellbar, was da ich für eine Wut jetzt langsam hochkommt.
Die Betriebsratsvorsitzende der Gelsenkirchener Filiale der Galeria Karstadt Kaufhof, Anja Sabrowski, denkt gerade jetzt an die vielen Arbeitskollegen und Kolleginnen, die überall in Deutschland große Sorgen haben.
Ich finde es ganz dramatisch, dass in so vielen Bundesländern gerade die gleichen Schicksale sind. Also für mich ist das heute der schwärzeste Tag in der Geschichte unseres kompletten Unternehmens.
Der Beitrag von Ludger Fortmann war das. Heinz-Hermann Thiele gehört zu den reichsten Menschen in Deutschland und er ist schon Großaktionär bei der Lufthansa. Vor deren Hauptversammlung, bei der der Rettungsplan mit Staatseinstieg abgesegnet werden soll, hat Thiele sich über den Verkauf von Aktien von Knorr Bremse, bei diesem Konzern ist er Mehrheitseigner, in großem Umfang frisches Geld besorgt. Und hier genau endet der Bericht und es beginnen die Spekulationen. Will Heinz-Hermann Thiele, der den Staatseinstieg bei der Lufthansa kritisch sieht, sich Europas größte Airline ganz kaufen? Was es an Antworten und an Überlegungen auf diese Frage gibt und wer überhaupt Heinz-Hermann Thiele ist, Brigitte Scholz ist dazu.
Knorr Bremse, 80,10.
Es war am 12. Oktober 2018, als Heinz-Hermann Thiele einen Teil seiner Aktien an Knorr Bremse an die Börse brachte und damit etwa 4 Milliarden Euro erlöste. Gestern Abend wurde bekannt, dass er immer noch mit etwa 70% der Anteile Mehrheitsaktionär 8 Millionen weitere Aktien des Münchner Bremsenherstellers veräußert hat. So fließen dem Milliardär also weitere knapp 730 Millionen Euro zu. Was will er mit diesem Geld? Refinanziert er damit nur das Paket von Lufthansa-Aktien, das er vor einigen Tagen zugekauft hatte? Oder will er seinen Anteil von 15,5% an der Kranich-Linie noch weiter aufstocken? Druck ausüben und sich oft auch durchsetzen, das kann Thiele dem Vernehmen nach gut. Sonst hätte er es nicht geschafft, vom Sachbearbeiter in der Patentabteilung, als der er 1969 beim damals noch mittelständischen Bremsenhersteller angefangen hatte, aufzusteigen, bis schließlich zum Vorstandschef und Alleineigentümer. Was ihn dabei antrieb, das erzählte er vor wenigen Monaten in einem Gespräch mit der Alfred-Herrhausen-Gesellschaft der Deutschen Bank.
Es war wirklich mein fester Wille, etwas ganz Großes zu bewerkstelligen. Am Beispiel der Knorrbremse. Es ging mir gar nicht ums Geld. Es geht mir heute nicht ums Geld, sondern es ging mir um den Erfolg.
Sein Erbe wolle er regeln, hatte es damals beim Börsengang von Knorrbremse geheißen. Das aber bedeutet für den inzwischen 79-Jährigen offenbar nicht, sich aus dem aktiven Wirtschaftsleben zurückzuziehen. 2007 war er eigentlich aus dem Vorstand ausgeschieden, der Patriarch regiert aber weiter mit. Er kaufte sich zudem mit einem großen Paket beim Bahntechnikhersteller Vossloh ein, bei dem er ebenfalls kräftig mitspricht. Thiele führte in seinem Unternehmen ein hartes Regime. Auch mit Konkurrenten geht er wenig zimperlich um. Als ZF Friedrichshafen vor 3 Jahren die schwedische Haldex übernehmen wollte, wusste er dieses Vorhaben zu verhindern. Mit dem Geld aus dem Börsengang hat Thiele, den das Magazin Forbes mit einem Vermögen von etwa 15 Milliarden Dollar auf Platz 91 der reichsten Menschen der Welt führt, nun offenbar noch einmal vor, etwas Großes zu schaffen. Doch in den Verhandlungen zwischen Lufthansa und Staat wurde er, obwohl da schon Großaktionär mit gut 10%, offenbar nicht ausreichend gewürdigt. Er sucht nun einem Zeitungsbericht zufolge das Gespräch mit der Bundesregierung, weil er das 9 Milliarden Rettungspaket für die Lufthansa noch einmal aufschnüren will. Auch eine Insolvenz dürfe man nicht ausschließen, auch wenn dadurch natürlich das Risiko für die Lufthansa steige, hatte er in einem Interview mit der FAZ vor wenigen Tagen gesagt. Dass er als Investor Kritik an dem Paket äußert, das kann Luftfahrtexperte Kurt Schellenberg zwar nachvollziehen. Das sei sein gutes Recht.
Deswegen gibt es ja auch eine außerordentliche Hauptversammlung. Er wird sich entscheiden müssen zwischen dem, was er nicht richtig findet und dem, was möglich ist. Und ob ein Investor so viele Aktien hält, um dann das Unternehmen in eine Insolvenz zu schicken, die ja anscheinend deutlich vermeidbar wäre mit der Staatshilfe und dann der Zustimmung durch die EU, da würde ich ein großes Fragezeichen hintermachen. Sprich, das wird ein Herzschlagfinale.
Eine Einschätzung am Ende des Berichts von Brigitte Scholtes und damit zum Börsenberichterstatter zu Samir Ibrahim. Lufthansa, wie sieht das bei der Aktie aus?
Ja, aktuell ein Plus von knapp 2%, denn dieser Bericht über die möglichen Gespräche mit der Bundesregierung, der sorgt natürlich ein bisschen für Aufsehen. Die Bundesregierung will sich dazu ja nicht äußern, aber Dementi klingt natürlich dann auch anders. Gespräche sind immer gut, sagt man hier. Und die Umtriebigkeiten von Herrn Thiele im Augenblick, wenn man das so ausdrücken darf, beschäftigen Börse in der Tat schwer. Die Knorrbremse übrigens, die Aktie hat heute unter diesem Verkauf von 8 Millionen Aktien gelitten, ist 3,5% im Minus.
Das große andere Börsenthema aber, Wirecard, der Chef geht, das Unternehmen taumelt zwischen Opfer- und Täterrolle. Wie wird das bei Ihnen gesehen? Auch ein bisschen peinlich dürfte das Ganze ja sein.
Naja, es ist eine Diskussion entbrannt, ob denn auch die deutsche Börse alles so gemacht hat, wie sie das machen soll. Man denkt zum Beispiel auch laut darüber nach, ob man diese Fast-Exit-Regel neu schaffen müsste. Das findet ja immer dann statt, siehe Lufthansa, wenn ein Aktienkurs beispielsweise in den Keller geht. Aber wie wäre es zum Beispiel mit so einer Exit-Regel für einen DAX-Konzern, der seine Bilanz nicht regulär vorlegen kann? Also das ist in der Tat ein großes Gesprächsthema. Der Rücktritt von Braun, der hat jetzt heute die Tafel der Aktie ein bisschen gebremst, muss man mal so sagen. Aktuell immer noch ein Minus von 29%, damit ist hier jetzt etwas über 20 Euro wert. Aber sie wird ein bisschen auch gestützt von Spekulationen dazu, dass sie eine Übernahmeaktie werden könnte.
Im Hexensabbat ist heute an der Börse. Wie sah der Tag als Ganzes aus?
Es ging nach der Reaktion gestern heute deutlich ja hoch. Aktuell bröckeln die Gewinne ein bisschen, 0,5% ist der DAX noch im Plus, steht jetzt damit bei 12.346 Punkten.
SAP hat mehr zu melden im DAX. Wie wirkt sich das aus?
Ihr bekommt ein stärkeres Gewicht und das bedeutet, dass passive Fonds, die einfach nur noch den DAX abbilden und dessen Gewichtung einfach auch bei sich abbilden müssen, die müssen eben SAP nachkaufen. Das katapultiert den Konzern an die DAX-Spitze mit einem Plus von gut 2,5%.
Kurzer Blick noch auf BMW und Daimler. Die haben ihre Zusammenarbeit beim autonomen Fahren aufgekündigt. Begründung zu teuer. Entlassungszahlen gibt es auch, die Kurse.
Ja, Sparen ist Trumpf. 6.000 Stellen sind es bei BMW. Die Kurse beide leicht im Plus.
Euro, Rente und Gold.
Der Euro bei einem Dollar 12 jetzt. Ein Dollar 12 war der, 10 war der Referenzkurs, die Umlaufrendite bei minus 0,43%. Und der Goldpreis steigt auf 1740 Dollar je Feinunze.
Samir Ibrahim war das mit dem Börsenbericht. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichten Kultur heute. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören. Einen schönen Abend.